ARD.
Und dann habe ich im Rhein-Energie-Stadion vor 38.000 Leuten gespielt und das war ein weiter Weg, aber wie schön. Ich bin so dankbar, dass ich ja einfach der neuen Generation den Weg so ein bisschen ebne für was Größeres. Der größte Unterschied für mich, vor allem im Trainingsalltag, die Jungs, die hassen sich auf dem Platz, weil denen geht es wirklich nur darum zu gewinnen. Die Erfahrung in Frauenteams ist einfach ein bisschen anders.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schierheck und für diese Folge habe ich die ehemalige Spielmacherin vom 1. FC Köln getroffen, Manju Wilde. Wie fühlt es sich an, sein Leben in ein paar Kisten verpackt zu haben und nicht zu wissen, wo die als nächstes geöffnet werden? Wieso hat Manju Wilde auf dem Platz schon versucht, als Maleficent verkleidet Fußball zu spielen? Und wie wird man nicht nur körperlich, sondern auch mental stark? Darüber haben wir gesprochen, als ich sie nach ihrer Rückkehr von ihrer Saison beim SC Braga getroffen habe. Liebe Manju Wilde, hallo erstmal nochmal.
Hallo, schön dich wiederzusehen.
Schön dich zu sehen und schön, dass wir uns eingeladen haben bei einer Freundin von dir. Ja, erklär kurz, wo wir hier sind.
Bin sehr happy. Wir sind in Köln bei einer meiner langjährigsten Freundinnen, die auch Fußball gespielt hat. Und ich habe gerade schon gesagt, ich bin hier sehr ich selbst, deswegen ist es der perfekte Ort.
Wie heißt die Freundin?
Laura.
Die Laura. Also Laura hat uns hier die Wohnung zur Verfügung gestellt, denn du wohnst ja mittlerweile eigentlich in Portugal.
Genau.
Beziehungsweise jetzt bist du in Köln, einfach nur zu Besuch, aber hier fühlst du dich irgendwie daheim bei ihr im Wohnzimmer, auf der weißen Couch, wo wir sitzen.
Die ist auch super schön eingerichtet, das ist ungefähr das schönste Wohnzimmer, das ich kenne. Und ja, ich besuche natürlich gerne Freunde hier, ich bin super gerne in Köln. Jetzt war es ein bisschen kurzfristig, deshalb hatte ich ein Hotel gebucht, aber ansonsten komme ich hier sehr gerne natürlich bei Freunden unter und verbringe Zeit. Deswegen bin ich super gerne hier, ja.
Ich hätte dich natürlich wahnsinnig gerne in Portugal besucht mit meinem Podcast-Koffer. Stattdessen hatte ich jetzt die kürzeste Anfahrt ever für eine unserer Folgen, denn ich bin wirklich nur, ich glaube, 3 Straßen gelaufen. Also es war wirklich heute ein sehr leichter Weg. Wir gucken heute zusammen auf deine bisherige Karriere, auf alle High- und auch auf Lowlights, die es vielleicht gab auf deinem Weg. Vorher haben wir wie immer unseren kleinen Steckbrief. Und zwar hat mein lieber Kollege Conny Kleine für dich mal ein bisschen bei uns im Archiv gekramt und rausgesucht, wer ist eigentlich Manju Wilde?
Ich bin so gespannt.
Sportschau F. Steckbrief.
Manju Wilde ist 30, gebürtige Bremerin und Profifußballerin bei Sporting Braga. Seit dem 4. Lebensjahr tritt Manju gegen den Ball. Erst alleine, dann mit den Jungs aus dem Block auf dem Steinplatz an der Schule um die Ecke. Über den FC Huchting ging es mit 14 ins Werder-Internat. Danach folgten die Stationen Freiburg, Essen und Köln. Seit 2024 spielt die Mittelfeldakteurin mit indischen Wurzeln im Norden Portugals. Zu den Highlights ihrer Karriere zählt das DFB-Pokalfinale mit der SGS Essen und das Bundesliga-Rekordspiel in Sachen Zuschauern und Zuschauerinnen in Köln. Dazu wurde sie U17-Europameisterin und Weltmeisterin mit der U20 in Kanada. Neben dem Fußball hat Manju ein Jurastudium aufgenommen. Gar nicht leiden kann sie Handys am Tisch, Oberflächlichkeiten und zu hoch montierte Duschköpfe. Sehr gerne mag sie Kobe Bryant, CR7, Basketball, American Football, Wrestling, komplette Outfits und es gilt Buch und Stift vor Tablet und Maus. Besondere Eigenschaft? Manju sieht ihr fußballerisches Talent als Geschenk an und will es nicht verschwenden. Das motiviert sie am meisten. Fun Fact: 2023 titelten einige Zeitungen Manju Wilde, Köln-Kapitänin zerlegt FIFA-Boss in 2 Sätzen. Das hat gesessen.
Ehrt mich sehr, das war ein sehr schöner Steckbrief. Sehr, ich habe mich fast emotional gemacht irgendwie ein bisschen. Aber ja, schön, das mal von jemandem zu hören, ja.
Wir müssen über ganz viel jetzt nochmal genauer sprechen. Wir haben ja zum Glück eine ganze Stunde Zeit. Fangen wir erstmal bei den Duschknöpfen an. Warum magst du keine hohen Duschknöpfe?
Ich war im Schwimmverein, da war ich 3, 4. Meine Mama hat super viel Wert drauf gelegt, dass wir schwimmen können, meine Geschwister und ich. Und ich erinnere mich, wie als wäre es gestern, dass ich als kleines Mädchen, du musst ja, bevor du ins Becken darfst, dich abduschen. Und ich war das einzige Mädchen in dieser Schwimmgruppe. Das heißt, ich bin immer alleine in diese Dusche reingegangen und ich kam nicht an diesen Duschknopf
dran.
Weil
du zu klein warst.
Ich war zu klein. Ich bin so auf meine Zehenspitzen und ich kam da partout nicht dran. Und dann habe ich mich immer so am Waschbecken so nass gemacht, dass es halt aussieht, dass ich... Und irgendwann war mir das so unangenehm. Also ich habe das so ungerne dann gemacht, dass ich meiner Mama gesagt habe, ich möchte nicht mehr zum Schwimmen. Ich habe ihr aber erst nicht gesagt, warum. Weil Schwimmen an sich habe ich total gerne gemacht. Und dann hat sie gesagt, mach dein Freischwimmer, dann darfst du. Weil ich wollte dann Fußball spielen unbedingt. Und ja, letztendlich, wenn ich das dann so reflektiere, war das, weil ich nicht daran kam. Ich glaube, wenn das alles einfacher gewesen wäre, da vielleicht eine Kinderdusche gewesen wäre, ich weiß nicht, ob mir das je dann so keinen Spaß mehr gemacht hätte. Aber das war so ein bisschen der Auslöser.
Und seitdem duschst du nicht mehr, sondern zu Hause wird gebadet.
komisch aus, wenn nur noch gebadet. Nee, ist kein Trauma, aber ist so ein bisschen lustig und der Auslöser halt so ein bisschen, warum ich das nicht mehr machen wollte.
Die nächste Sache, die mir direkt jetzt vom Steckbrief im Kopf geblieben ist, ist die Sache mit Gianni Infantino, der FIFA-Boss, mit dem du dich so ein bisschen angelegt hast, also falls er es mitbekommen haben sollte, aber auf jeden Fall hast du ein bisschen deine Meinung gesagt. Sag noch mal kurz für alle, die es damals nicht mitbekommen haben, was war da los?
Ich war auf einem Panel-Talk. Also ich muss ganz kurz erstmal vorab sagen, entschuldigt bitte, wenn ich so ein bisschen überlegen muss mit meiner Sprache. Mein Deutsch hat ein bisschen gelitten im Portugal.
Weil du jetzt in Portugal.
Ich habe immer über so Leute gelacht, die gesagt haben, boah, ich war im Ausland, ich kann kein Deutsch mehr. Aber ich musste da halt drei Sprachen jonglieren, also Deutsch mit meiner Familie. Und Englisch dann, weil ich ja Portugiesisch nicht fließend spreche und dann versuche Portugiesisch zu lernen. Und wenn ich dann Deutsch richtig mit jemandem Deutschen gesprochen habe, mir sind wirklich Wörter manchmal nicht eingefallen. Also ich bin ja recht wortgewandt, aber deswegen entschuldigt, falls ich ein paar
kein
drin
Problem.
Habe.
Wir haben ja auch zum Glück Internet in der Wohnung deiner Freundin. Also notfalls können wir ja Sachen noch mit Google Translate halt übersetzen oder so, wenn du nicht drauf kommst.
Ich hoffe, so schlimm ist es nicht, aber es dauert vielleicht manchmal so eine Sekunde und dann wirkt es nicht so flüssig. Ja, das wollte ich
aber
mal vorab
was
sagen.
Aber was ist denn vielleicht, damit wir jetzt alle noch auch noch ein bisschen Sprachskills hier verbessern, das schönste portugiesische Wort, was du gelernt hast?
Saudade. Das heißt sowas wie vermissen, aber es ist so eine schöne Art, so Sehnsucht. Also es gibt nicht so ein richtiges Wort, womit man das in Deutsch übersetzen kann, aber das ist so eine Art Sehnsucht, aber in einem positiven Sinne.
Ja.
Schönste Wort, so schön.
Saudade.
Ja, so schön. Haben sich super viele auch tätowiert, da so einen kleinen, einfach so ein kleines Wort in so Schreibschrift, Schriftart.
Saudade. Ja, vielleicht wollt ihr euch das ja als treue Podcast-Hörer jetzt auch noch tätowieren. Dann denkt dran, vorher zu googeln, wie man es schreibt, weil nichts ist schlimmer als ein tätowierter Rechtschreibfehler. So, wir gucken jetzt nochmal auf Gianni Infantino. Das war 2023?
Ja, kommt hin.
Da hast du Schlagzeilen gemacht.
Ja, ich war auf einem Panel-Talk mit Amnesty International. Da ging es um Menschenrechte. Ich habe ja auch nie Geheimnis drum gemacht, dass ich für solche Dinge einstehe, dass ich meine Plattform für sowas auch nutzen will, weil das einfach die am Ende die wichtigen Dinge des Lebens sind auch. Und hatten wir diesen Talk und dann wurde ich gefragt, da ging es um die WM, um die WM-Rechtevergabe, um die damit zusammenhängenden Menschenrechte.
Für 2034 in Saudi-Arabien.
Ja, und auch wie es in der Vergangenheit war. Ich meine, da hat die FIFA jetzt nicht die positivsten Schlagzeilen gemacht. Und wie ich halt bin, habe ich jetzt nicht 10 Minuten überlegt, was wäre jetzt eine Medienantwort, die ich darauf geben darf, als zu dem Zeitpunkt ja auch FC Köln-Spielerin, sondern ich glaube, der Verein hat mir da auch vertraut, dass ich weiß, mit solchen Fragen umzugehen. Und in meinem Kopf war das dann so, okay, das ist für mich als Manju, die Persönlichkeit, die ich bin, jetzt im Moment, wo ich ehrlich meine Meinung zu sagen will und auch werde. Und dann habe ich einfach in dem Moment, wirklich war mir das nicht klar, dass das eine Schlagzeile werden könnte, weil ich glaube, ich habe einfach ausgesprochen, was alle über dieses Thema auch dachten. Und das war auch gar nicht viel, was ich gesagt habe. Ich glaube, die Frage, ich weiß nicht mehr den exakten Wortlaut, aber war so unter anderem, glaubst du, wenn eine Frau bei der FIFA an der quote-unquote Macht wäre, wäre das so passiert oder die wäre das so korrupt am Ende des Tages? Und die zweite Frage war, es war keine Frage, das war da mein Statement. Ich habe gesagt, ich glaube, du darfst eine Weltmeisterschaft nicht an ein Land vergeben, wo ich mich als Frau, wenn das eine Frauenweltmeisterschaft wäre, ja nicht frei bewegen könnte oder Bauchschmerzen kriegen würde, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss im Endeffekt da eine WM spielen. Und das waren so die zwei Statements, die es dann voll in die Medien geschafft haben, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, was für mich auch einfach ehrlich, also es war eine ehrliche Antwort. Es war jetzt keine provokante Antwort oder so in meinen Augen. Das war, stehe ich auch immer noch hinter. Und ja, das war dann die Schlagzeile, die mich selber dann am nächsten Tag, haben mir das dann alle irgendwie geschickt und was war da los? Und ich, also das war eigentlich ein entspannter Panel-Talk. Ich war einfach nur
aber
ehrlich.
Aber hast du denn der Ärger bekommen?
Nee. Überhaupt nicht. Also eigentlich nur Zuspruch. Weil das war, wie gesagt, ich habe keine böse Sprache benutzt, ich war nicht provokant.
Du
hast
die richtigen Worte gefunden, auf Deutsch, nicht
genau.
Auf Portugiesisch.
Genau, ich musste nicht lange überlegen, war ich glaube, ich habe einfach einen guten Ton und auch den Nerv getroffen des Moments einfach in dem Moment. Das war, was es war, ja.
Gab es jemals eine Antwort von Gianni Infantino?
Gab es nicht. Ich weiß nicht, ob die Schlagzeilen je erreicht hat. Und sind wir auch mal ehrlich, hätte der wahrscheinlich zu den anderen Schlagzeilen gelegt, da in seiner Schublade. Ja. Also ja, am Ende habe ich niemanden persönlich angegriffen. Deswegen war das, glaube ich, so okay, wie es dann am Ende war.
Du hast gerade selbst schon angesprochen, du stehst eben auch immer wieder für wichtige Themen ein. Mhm. Natürlich auch für das Thema Gleichberechtigung, Gleichbehandlung von Männern und Frauen und auch wirklich sportliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Als du angefangen hast mit dem Sport, habe ich gelesen, warst du das einzige Mädchen in einer großen Jungsmannschaft. Und es ging sogar so weit im Fußball, dass du irgendwann auf dem Sportinternat warst, wo du das einzige Mädchen warst. Wie viele Jungs waren denn da?
Oh, da waren, ich glaube, auf Deutschland gesehen ist es ein recht kleines Internat gewesen bei Bremen. Es waren, glaube ich, 20, 25. Die haben dann aus jeder Altersgruppe quasi die zwei, drei größten Talente gehabt. Das war damals mit Niklas Füllkrug, habe ich zusammen gewohnt, oder Florian Grillitsch. Ja, da waren schon ein paar, die es dann am Ende ja auch irgendwie ihren Durchbruch geschafft haben.
Ja, und wie war Fülle so drauf als Mitbewohner im Internat?
Er war, glaube ich, von den Jungs der Älteste, wenn ich mich recht erinnere. Und er war lustig, also war ein lustiger Typ. Er hat dann, dadurch, dass er einer der Älteren war, natürlich war das so ein bisschen, es ist ja wie eine Familie. Also man wohnt da ja wirklich zusammen und er war dann so von seiner Aura so ein bisschen wie der große Bruder. Natürlich hatten alle Respekt davor. Aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Zeit.
Und welche Rolle hast du damals eingenommen, jetzt außerhalb der Rolle des einzigen Mädchens?
Ja, boah, das ist eine gute Frage. Ich war ja 14, 15 erst. Ich weiß noch, als es dann feststand, es war eine Sondergenehmigung und keine Ahnung, da hat dann waren viele Leute involviert, die mir das ermöglicht haben, wofür ich bis heute auch dankbar wäre, weil ich weiß nicht, wie meine Karriere sonst verlaufen wäre. Und dann hatten die Jungs, das haben sie mir danach dann erzählt, ein Meeting, wo dann irgendwie ein Bild von mir gezeigt, hey, das ist eine Werder-Spielerin, die wird hier einziehen und wehe, es gibt Ärger, so ungefähr. Ja. So war dann so ein kleines Briefing. Und ich bin dann da rein. Für mich ging es ja eh nur, also ich wollte ja nur Fußball spielen. Wir sind ja auch alle zur Schule gegangen. Mit manchen von denen bin ich auch auf die gleiche Schule gegangen. Sind wir dann zusammen, die dann Führerschein hatten, haben die mich im Auto mitgenommen und so. Also es war super. Und es war für mich persönlich auch so schön, so nah an männlichen Fußballern dran zu sein, weil man ja einfach von außen immer, also man kriegt ja nicht mit, was alles dahinter steckt. Klar, für mich als Frau, aber auch die Männer, die so einem Druck ausgesetzt sind und es dann auch spannend zu sehen, wer damals dann zum Beispiel als Megatalent gehandelt wurde und wer jetzt am Ende dann wie Niklas Füllkrug in der Nationalmannschaft gelandet ist.
Also, wurde er damals schon als Megatalent gehandelt oder war er so ein bisschen der Klassenclown?
Ich würde jetzt Weiteres sagen tatsächlich. Also klar, wenn du im Werder-Internat bist, bist du unfassbar talentiert. Dann bist du schon die Elite, die 1%. Aber ich würde behaupten, er war nicht der, wo alle jetzt ihr Geld draufgesetzt hätten, dass der mal Länderspiele macht. Also deswegen umso schöner, die Persönlichkeiten da auch hinter zu sehen oder wirklich kennengelernt zu haben. Und manche von denen haben tatsächlich auch die Karriere dann beendet. Die habe ich nie wieder gesehen und dann irgendwann mal gegoogelt und dachte so, oh krass, der. Und ja, wenn du so talentiert warst und bei Werder im Internat warst und dann deine Karriere so früh beendest, das ist ja immer so eine Geschichte dahinter, ne? Die ich voll spannend finde. Deswegen bin ich super dankbar, dass ich die Zeit da erleben konnte.
Hast du dir bei den Jungs damals beim Training was abgeguckt, wo du sagst, das habe ich bei denen jetzt explizit gelernt und hättest vielleicht nicht in einem Umfeld von Fußballerinnen gelernt?
100%. Ich habe tatsächlich damals auch mit der U16 von Werder einmal die Woche noch
Was war denn das?
Ich weiß nicht, was das war.
Oh Gott, hier gibt es vielleicht einen Geist. Oder ist deine Freundin zu Hause und hat sich nur irgendwo versteckt,
so
damit
lustig.
Sie uns nicht nervt?
Sie ist so Smart Home Liebhaber. Also das können irgendwelche elektrischen Geräte hier jetzt auch gewesen sein. Aber
ja, also ja. Okay. Kurz zurück. Was sind die Dinge, die du dir abgeguckt hast von den Jungs?
Ich durfte mit der U16 auch trainieren einmal die Woche, was körperlich also das war schon fast too much so. Aber was mir so hängen geblieben ist, das sage ich auch bis heute, der größte Unterschied für mich, vor allem im Trainingsalltag, die Jungs, die kämpfen wirklich bis zum geht nicht mehr um jeden Ball. Also ich habe das so liebevoll genannt, die hassen sich auf dem Platz, weil denen geht es wirklich nur darum, zu gewinnen, diesen Ball zu gewinnen. Die können sich auch beleidigen auf dem Platz und sobald das Training vorbei ist, ist das auch wieder vorbei. Und ich muss leider sagen, dass die Erfahrung in Frauenteams ist einfach ein bisschen anders. Da ist manchmal so im Alltag nicht so viel Feuer drin. Also da spielen Gefühle irgendwie so ein bisschen mehr eine Rolle, was ja per se jetzt nicht schlechter oder ich will es gar nicht bewerten. Aber es ist auf jeden Fall anders und auch vielleicht ein bisschen nachtragender. Also nicht jede Fußballerin, die ich kennengelernt habe, schafft es, die Dinge auf dem Platz zu lassen. Und das bringt dann natürlich vielleicht das ein oder andere Mal auch Unruhe in die Gruppe. Und das habe ich bei den Jungs so genossen. Wirklich, also du gehst dahin, wir sind hier, um Fußball zu spielen. Wir hassen uns jetzt anderthalb Stunden. In gutem Sinne, wirklich in gutem Sinne. Und danach legen wir uns in den Arm. So,
Was sind so Beschimpfungen, die du dir mal anhören musstest auf dem Platz?
Boah, mit mir waren die unfassbar respektvoll und lieb. Ja. Und deswegen.
Aber du hast dann dafür umso mehr ausgeteilt.
Ich war auch so ruhig. Ich war so, okay, danke, dass ich hier sein darf. Okay. Ich habe auch nicht gern im Mittelpunkt gestanden oder so. Ich war wirklich sehr dankbar für die. Ich erinnere mich, dass einmal der Trainer, wir hatten so eine Übung und er hat dann gesagt: Stopp, Manju. Und ich so, scheiße, was habe ich falsch gemacht? Und er so, genau so macht man das. Guckt euch mal bei ihr was ab. Und das war mir schon unangenehm. So, das habe ich aber nie vergessen. Das war so das Einzige, wo ich mal im Mittelpunkt gerückt wurde. So, ansonsten habe ich genossen, einfach Teil der Gruppe zu sein und eine andere Art von Training ja auch kennenzulernen. Das war echt schön.
Und wann war so ein Moment in deiner sportlichen Entwicklung, wo du gemerkt hast, okay, jetzt merkt man aber auch finanziell, dass da ein Unterschied ist zwischen den Männern und den Frauen. War das am Anfang dann vielleicht auch so, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, ich kriege jetzt von meinem Verein schon ein bisschen was und hier die Jungs, die kriegen richtig was?
Oh, also den Unterschied merkst du eigentlich direkt. Ich war ja auch Teenager und ich weiß gar nicht mehr, was ich da verdient habe. Es waren vielleicht 500, boah, ich will keine Zahl sagen, ich weiß es nicht mehr. Und das war für mich schon so, oh mein Gott, mir gibt jetzt wirklich jemand für das, was ich so sehr liebe, Geld. So, das war ja der Traum dann irgendwie. Und dann mit 17, 18 fahren die Jungs dann natürlich mit den Autos vor und ich bin mit der Straßenbahn gekommen.
Achso, die hatten da schon genug Kohle für die eigene
Karre.
Ja klar,
die kriegen die teilweise dann auch gestellt. Die Vereine sind ja irgendwo auch unter Druck, den Talenten, keine Ahnung, das zu bieten, was ein anderer Verein jetzt vielleicht nicht bietet. Also es ist ja irgendwo auch so ein Hochbieten.
Damit sie nicht gehen.
Genau, deswegen, weil da gibt es ja oft auch so viel Kritik, warum geben Vereine den Spielern, keine Ahnung, schnelle Autos oder so. Aber ich glaube, Business ist einfach so. Und da habe ich als Frau natürlich gemerkt, dass es bei uns anders oder noch anders ist. Ich habe tatsächlich immer dran geglaubt, dass es sich irgendwann ändert. Es muss sich ja nicht ganz in die Richtung ändern, aber einfach, dass wir den Sport so ausüben können, dass es halt 100% auch für die Zuschauer ist. Also ich meine, du kannst ja nur gutes Entertainment bieten, wenn du auch die Zeit und Kapazität in deiner Freizeit hast, das auszuüben. Und da habe ich tatsächlich immer gedacht, das wird sehr wahrscheinlich irgendwann so sein. Es wird ein Kampf, glaube ich. Aber ich habe mich nie beschwert. Ich habe mich wirklich nie beschwert. Ich war so dankbar, da meine Taler zu verdienen, so ungefähr. Weil am Ende habe ich das gemacht, was ich wollte. Ich habe bei dem Verein meiner Träume gespielt. Ich bin in Bremen aufgewachsen. Das heißt, ich habe für den großen SV Werder Bremen gespielt. Und es war für mich dann, also was heißt genug? Das war für mich mein Traum zu leben irgendwo auch, ne?
Was war denn so das erste, in Anführungszeichen, Luxusding, was du dir gegönnt hast von deinem ersten richtigen Fußballgeld?
Kann man das Luxus nennen? Ich habe mir so ein Glätteisen gekauft. Das war damals, das weiß ich noch, aber guck mal, das hat auch, was hat es damals vielleicht wahrscheinlich 39 oder 49 Euro gekostet?
Ja, aber für einen Teenager?
Viel und auch für, ganz ehrlich, wie ich aufgewachsen bin, ich habe mir das dann, also das war so krass, ich kann mir das jetzt kaufen, wie cool ist das denn? Dann habe ich auch mein erstes Paket von Nike damals geschickt bekommen, da war, die Tasche habe ich heute noch, die ist jetzt, wild, ist sie nicht 20, 15 Jahre alt oder so. Ja. Wo ich dann das erste Mal so quasi gesponsert wurde mit irgendwelchen Sachen. Da war dann eine Jacke, Schuhe und eine Tasche drin. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich habe es geschafft.
Also ja.
So fühlt es sich an, irgendwie Profi zu sein. Jetzt rückblickend ist es natürlich fast schmeichelhaft. Und wenn man es mit den Jungs dann vergleicht, was ich nie gemacht habe, aber ist das natürlich auch nochmal was anderes. Aber zum Glück habe ich nie verglichen und habe den Moment dann einfach so genossen.
Gut, wir wollen jetzt nicht unbedingt direkt vergleichen, aber wir müssen schon mal drüber reden. Du hast dich ja auch wirklich viel eingesetzt, zum Beispiel auch als du beim FC Köln warst, eben für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, für die Rechte von Sportlerinnen. Was würdest du denn sagen, wie weit ist man da gekommen mittlerweile?
Das ist so schön rückblickend irgendwie. Also klar, für mich als Teenie, deshalb sage ich das, ich habe damals nie verglichen und das war in dem Moment gut. Aber natürlich, wo ich dann älter wurde und das sind meine Werte ja auch einfach und ich auch das Selbstbewusstsein entwickelt habe, für diese Werte einzustehen und die auch zu artikulieren, vergleiche ich schon mein Bundesliga-Debüt 2014 war das, glaube ich. Ich glaube vor 200 Leuten in Duisburg damals. Und dann habe ich im Rhein-Energie-Stadion vor 38.000 Leuten gespielt. Und wirklich, da stand ich dann danach so. Und da war das Ergebnis schon fast zweitrangig. War dann klar, war schön, dass ich ausgerechnet gegen Werder Bremen da gespielt habe, das eine Spiel. Aber ich stand dann da, habe so die Fans gesehen und dachte so, also das war ein weiter Weg, aber wie schön. Also klar, das ist immer noch nur in Anführungszeichen ein Highlight-Spiel, aber das häuft sich ja in jedem Land auch. Und ich dachte mir, Mann, das war echt ein langer Weg. Aber ich bin so froh, dass ich beides gesehen habe. Klar, ich freue mich so für die neue Generation, die jetzt quasi nur das sieht, also die neuen Mädchen, die jetzt anfangen, Fußball zu spielen, die wirklich den echten Traum, den sie aus dem Fernseher kennen, dann leben. Aber ich bin so dankbar, dass ich, keine Ahnung, diese ganze Entwicklung jetzt mitgesehen habe und auch mitgekämpft habe und ja einfach der neuen Generation den Weg so ein bisschen ebne für was Größeres ja am Ende des Tages. Und das macht mich glücklich.
Wo wir jetzt schon drüber reden, über dieses Highlight-Spiel, das es damals gab, das Bundesliga-Rekordspiel im Rhein-Energie-Stadion Köln auf dem Platz, du damals eben für den ersten FC Köln. Danach haben wir uns ja auch kennengelernt, da hatte ich dich ersten Mal dann interviewt gehabt, da hast du uns besucht gehabt beim WDR im Radiostudio, hast da noch total gestrahlt. Da müssen wir jetzt einmal reinhören, weil ich habe ja hier auch immer Audiobeweise der Wege meiner Gesprächspartnerin dabei. Und so klang das damals im Fanbus. Block, als 38.365 Menschen euch angefeuert haben.
Audiobeweis.
Meine Damen und Herren, vielen Dank. 365 Zuschauer. Neuer Rekord.
Oh Gott, das bringt mich direkt zurück in den Moment.
Ja, war wahnsinnig, oder?
Das war unglaublich. Das war wirklich unglaublich. Klar, in einer Stadt wie Köln auch noch, da die Euphorie war ja riesig. Also die Menschen haben das ja so unfassbar angenommen und auch gelebt, ja irgendwie für und mit uns. Das war wirklich Wahnsinn.
Also du hast eine sehr gute Zeit gehabt, jahrelang in Köln. Viele Freundschaften mit Sicherheit auch geschlossen. Mhm. Vor allen Dingen von unserer nächsten Audiobeweisgeberin. Ich habe nämlich hier im Podcast jetzt eine Nachricht für dich von Svenja Hein, die Stadionsprecherin der Frauen des ersten FC Köln.
Oh mein Gott.
Die dich sehr schätzt und mag. Wir hören da mal zusammen rein.
Audiobeweis.
Manjo, du Maschine, ey. Erstmal ganz, ganz fette Grüße aus Kölle. Du bist einfach ungelogen für mich der Inbegriff einer tollen Seele. Du strahlst inside and out. Als ich damals zum FC gekommen bin, du warst direkt eine der ersten aus der Mannschaft, die auf mich zugekommen sind. Du hast mich ab Tag 1 ganz, ganz herzlich willkommen, hast mir das Gefühl gegeben, dazu zu gehören, mich total bestärkt in dem, was ich mache und warst so super supportive. Und ich glaube, das ist sehr, sehr charakteristisch für dich. Du bringst irgendwie ja ganz, ganz viel Persönlichkeit und Warmherzigkeit in dieses doch ja sehr harte Business. Das fällt einfach auf und das ist Wahnsinn und finde ich sehr, sehr beachtlich. Du hast quasi ein Talent dafür, die Welt um dich herum ganz intensiv wahrzunehmen und vor allem Menschen um dich herum wohlfühlen zu lassen. Und ja, behalte dir das auf jeden Fall bei. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße zu dir in die Sonne. Manju Wilde, ein Herz auf zwei Beinen, anders kann ich es echt nicht sagen. Bleib wie du bist, liebe Manju, und mach Idiot.
Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott, wie schön ist das
denn? Oh, du hast auch richtig Tränen in den
Augen. Ja, oh nein. Wow. Bin nicht oft nah am Wasser gebaut. Also das ist echt schön, weil das ist jetzt ja auch niemand, die mich 10 Jahre irgendwie in einem Verein begleitet hat und dann so jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre brauchte, um mich zu erkennen, sozusagen, ne? Das ist, wow, das ist so schön.
Ja, ihr habt euch noch ein paar Monate, glaube ich, überlappt.
Ja, genau.
Am Ende,
ja.
In Köln. Würdest du sagen, dass du aus Köln auch wirklich einige Freundschaften mitgenommen hast?
100%. Ich merke das jetzt, wo ich hier bin, wenn ich, klar, Leuten über den Weg laufe, aber auch wenn, ich weiß nicht, einen Instagram-Post mache, dass ich in Köln bin, wie viele Menschen mir schreiben, hey, hast du Zeit auf einen Kaffee? Und ich denke mir, das ist so schön, weil man kommt irgendwo zurück und kommt an, so ein bisschen durch diese Menschen natürlich. Und das ist so wunderbar. Und ich glaube, dass ich, Svenja ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich glaube, du siehst in anderen Menschen immer das, was irgendwo auch in dir existiert. Und deswegen schaffst du es am Ende vielleicht auch durch die Distanz trotzdem, dass diese Menschen irgendwo ja auch bei dir bleiben, emotional. Und das weiß ich so unglaublich zu schätzen. Also die Tatsache, dass ich hier keine Ahnung, mit jedem, den ich über den Weg laufen würde, mit dem ich irgendwie zu tun hatte, gern Kaffee trinken gehen würde. Und ich bin eigentlich, das wirkt immer nicht so echt, ein introvertierter Mensch.
Das glaube ich jetzt nicht.
Mit einer Social
Battery.
Das kann
ich mir wirklich überhaupt gar nicht vorstellen. Also, und ich glaube, alle sitzen gerade auch nickend vorm Podcast und denken sich, nein.
Nein, niemals.
Manju, nein.
Ich bin sowas von introvertiert eigentlich. Aber ich bin einfach selektiv mit meiner Energie, sagen wir es so. Und deswegen die Tatsache, dass ich mit allen super gern Kaffee trinken gehe, spricht, glaube ich, für diese Menschen auf jeden Fall. Und da bleibt mir echt nichts, außer dankbar zu sein, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte. Ja.
Gleichzeitig warst du aber auch eben im Mittelfeld die Spielmacherin. Mhm. Wie viel Verantwortung ist das auch on top? Und wie viel Emotion hängt da dann vielleicht doch auch dran, die hinterher nach dem Platz eben nicht auf dem Platz gelassen wird, sondern dann mitgenommen wird und wo der ein oder andere vielleicht denkt, Mann, du hättest ruhig mal mehr zu mir. Und hast du mich heute eigentlich, also weißt du so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass diese Rolle, die man spielt in einem, also als Mittelfeldspielerin, als erfahrene Spielerin, ich war ja auch Kapitänin dann das letzte Jahr, man bürdet sich selber
eine
mehr.
Eine Aufgabe bürden.
Ja, genau. Ja.
Auf Portugiesisch?
Da fragst du mich. Ich habe leider mehr Englisch gesprochen als Portugiesisch, aber ja, aufbürden. Man bürdet sich mehr auf, was heißt mehr? Ich glaube, das ist die Rolle, die ich auch dann, das war meine Rolle einfach, die ich erkannt und angenommen habe. Und ich glaube, ein Team funktioniert auch nur so. Es ist eben nicht nur, okay, die hat diese Eigenschaften auf dem Feld und das basteln wir dann so zusammen und dann gewinnen wir das Spiel. So funktioniert das ja nicht. Du bist ja als, gerade im Mittelfeld, als Motor so ein bisschen auch, also du bist für diesen ganzen Rhythmus ja verantwortlich und ein bisschen auch für die Stimmung, wenn du eine erfahrene Spielerin bist, wenn es dann mal nicht läuft, wenn es dann in die Halbzeit geht, wenn es an Änderungen geht oder so. Da hängt super viel dran, eine gute Mitspielerin einfach zu sein und dein Team und die Spieler und Spielerinnen um dich herum besser zu machen. Deswegen ist das gar nicht mal nur, okay, auf dem Platz jetzt diese Verantwortung, sondern ich habe mich immer auch, aber auch schon, wo ich vor ein paar Jahren, wo ich ein bisschen jünger war, immer auch in der Rolle gesehen, weil ich eben gefühlt habe, dass ich das Spiel einmal verstehe, aber auch einfach die Menschen um mich rum und ja auch daran interessiert war, weil jede Mitspielerin braucht ja auch was anderes, um zu funktionieren am Ende des Tages. Und da war ich schon immer so ein bisschen dieser Link zwischen jüngeren Spielern, älteren, erfahrenen. Manche sind halt auch einfach ein bisschen komplizierter, vielleicht ein bisschen egoistischer. Und für jeden so diesen Platz zu schaffen, dass sie funktionieren kann und dass wir dann als Team erfolgreich sind, weil das ist am Ende das, was über allem steht. Die Rolle habe ich genossen und ich glaube, das ist auch das, was eine Mannschaft an mir schätzt am Ende. Also ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich untereinander riechen kann, dass man nicht diese Connection verliert für dieses übergeordnete Ziel. Und das sind dann manchmal einfach kleine Gespräche beim Training. Das ist manchmal jemanden in den Arm nehmen nach dem Training, wenn man sieht, der ist irgendwie geknickt. Das sind so banale Sachen manchmal einfach. Oder dann wie einen Kaffee trinken oder so. Das muss gar nicht immer sein. Wir setzen uns jetzt mit der ganzen Mannschaft zusammen, weil da haben meistens 5, 6 Kernspielerinnen das Wort. Andere fühlen sich nicht gesehen. Manche sind zu schüchtern. Deswegen glaube ich, dass es manchmal einfach mehr wert ist, in diesen direkten Austausch zu gehen, weil man dann mehr ein Gefühl dafür kriegt, wie jeder jetzt auch gerade über diese Situation fühlt.
Es klingt so ein bisschen, als wärst du so Klassensprecherin gewesen, oder?
Wenn man diese Aufgabe in einen Klassenraum bringt, ist es wahrscheinlich vielleicht die Klassensprecherin, ja, wenn man das so nennen will.
Zeichnet dich aber eben auch aus, dass jeder immer wusste, du hast eben auch das offene Ohr und die Empathie und bist empfänglich dafür, wie es anderen Leuten geht. Wir gucken jetzt nochmal ein bisschen weiter auf das Ende dann tatsächlich in Köln. Mhm. Wir haben hier im Podcast ja auch immer die schöne Tradition, dass wir eine Frage mitbringen von unserer vorherigen Gesprächspartnerin. Du musst nachher mir auch noch eine Frage für die nächste Folge mitgeben.
Bin bereit.
Die Frage für dich jetzt kommt von Anna-Maria Wagner, Judo-Weltmeisterin. Die hat an dich folgende Frage.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Als ehemalige Kölnerin weiß ich ja, wie toll es ist, in der Stadt zu leben. Und mich würde interessieren, ob es dir schwer gefallen ist, diese tolle Stadt hinter dir zu lassen oder was du vielleicht vermisst in Köln.
Das ist mir sehr schwer gefallen. Am Ende ist es ein hartes Business irgendwie. Und wir wissen als Fußballerinnen, worauf wir uns einlassen ja auch. Also das ist ja irgendwie der ganze Lifestyle, man weiß halt nicht, wie lange man letztendlich in einer Stadt ist. Und natürlich ist es unfassbar schwer, wenn man emotional dann dranhängt, wenn man tolle Menschen getroffen hat, wenn man sich vielleicht auch vorstellen könnte, länger zu bleiben oder ich weiß nicht, für immer zu bleiben. Mir war aber auch in jedem Moment bewusst, dass da viele Faktoren einfach mit reinspielen, dass das dann auch so ist, weil ich bin unglaublich ehrgeiziger Mensch, das ist ja auch kein Geheimnis. Und es muss natürlich von Spielerinnenseite, von Vereinsseite, da muss dann halt einfach immer alles passen. Als Außenstehender sieht man ja immer nur, okay, hat jemand die Unterschrift gesetzt oder nicht. Man erfährt ja nie wirklich, wie es dann dazu kommt oder nicht dazu kommt. Deswegen war ich mit der Entscheidung am Ende leider sehr im Reinen, aber hab da sehr mit mir gerungen. Ich habe das auch jetzt, wenn ich meine Ex-Mitspielerinnen aus der Mannschaft treffe, es fühlt sich nicht so richtig an, als wenn ich ganz weg war, so. Mhm. Und das ist irgendwie auch schön, irgendwo auch traurig, klar. Aber das ist das Business am Ende. Und wenn es dann zu solchen Entscheidungen kommt, dann kann und muss ich das auch einfach trennen. Und das war das, was es am Ende war. Aber ein Auge hat auf jeden Fall geweint, ja.
So, und dann bist du eben nach Portugal. Mhm. Hast deine Koffer gepackt, bist nach Portugal gedüst. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man als Fußballerin in ein anderes Land kommt? Wird da irgendwas vom Verein dann für dich organisiert? Mhm. Also hat Sporting Braga irgendwie schon gesagt, macht dir keine Gedanken, wir haben hier schon eine Wohnung, hier ist die dicke Karre, die du damals als Teenie nicht bekommen hast. So.
Also der Verein war super, super professionell. Also von klar, Flüge buchen, sowas ist ja eh, sollte so sein. Aber die haben Apartments für die Spielerinnen auch. Da lebst du dann mit ein, zwei Mitspielerinnen zusammen. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, mit jemandem zusammenzuleben. Deswegen habe ich mir selber eine Wohnung am Ende gesucht. Ich mag da einfach meine Unabhängigkeit so ein bisschen. Ansonsten haben die eigentlich alles gesettet. Also du könntest da ankommen und wirklich einfach leben sozusagen. Also die kümmern sich dann um alles. Ich finde, so sollte es auch sein, wenn du, ich meine, du kommst ja schon aus einem anderen Land. Viele Dinge sind ja auch schon so ein bisschen überwältigend. Da hatte ich einfach in Portugal das Gefühl, dass sie sehr, sehr darauf bedacht sind, dass vor allem die internationalen Spielerinnen, dass alles seinen geregelten Bahnen läuft. Ja.
Ich war noch nie in Portugal, war aber schon einige Male in Spanien, natürlich Mallorca, aber auch so Barcelona oder so. Und da, finde ich, spürt man immer so ein bisschen diese extrem entspannte Grundeinstellung der Spanierinnen und Spanier. Ist das bei den Portugiesinnen und Portugiesen auch so? Also hattest du das Gefühl, da darf man auch eher mal 10 Minuten zu spät zum Training kommen oder mein Gott, wenn man mal eine Runde nicht mitläuft, komm.
100%. Und wo wir auch bei der Sache wären, nämlich ein bisschen gestört. aber nein, das ist natürlich jetzt die deutsche Ader in mir. Also es ist wirklich alles sehr tranquiler. Also Training, wenn auf dem Plan steht 10.30 Uhr, wir haben, glaube ich, kein einziges Mal um 10.30 Uhr angefangen. Und natürlich ist es am Anfang so total lustig und wow, hier ist ja alles super entspannt. Aber ich persönlich, wenn es so zu meiner Arbeit kommt, Fußball ist ja am Ende dann Arbeit, haben mich diese Dinge gestört, weil das war alles so, oh, kommst du heute nicht, kommst du morgen nicht, wie wir hier in Deutschland
ja und
sagen,
ich meine,
ne?
Bei dir ist natürlich auch krass, wenn du schon als Schülerin irgendwie mit 13, 14 auf dem Sportinternat warst, wo du schon krass ein Schedule hattest, wusstest, wann du was, wo, wie machen musst, weil sonst gibt's Ärger. Mhm. Dann auf einmal das quasi abzustellen, zu sagen, nee, heute tranquiler, das ist ja
das ist
unmöglich.
Wirklich, das ist wirklich super schwer und ich glaube, das können sich Menschen auch nicht vorstellen, weil man hat ja natürlich, wenn man Portugal hört oder auch Spanien, hat man so diese Vorstellung, boah, die lebt jetzt natürlich da, wo andere Urlaub machen, aber ich bin ja da und habe einen Arbeitsalltag und ich glaube, das ist was natürlich schwer für Außenstehende, sich hineinzuversetzen. Du bist an einem schönen Ort, ja, aber du arbeitest und du hast Pflichten, klar, so soll es ja auch sein. Und die Dinge sind einfach anders. Also diese Alltagsdinge sind anders, als wenn du da Urlaub machst. Du kommst mit den Dingen ja auch gar nicht in Berührung. Und da habe ich für mich auch, natürlich habe das geliebt auf die eine Weise, aber habe für mich auch gemerkt, was ich in meinem Arbeitsalltag einfach brauche und schätze auch. Ja.
Damit man auch selbst gut funktioniert. Also es gibt ja auch einige Leute, die sagen zum Beispiel, die stehen morgens extra früh auf, um erstmal ein bisschen Sport zu machen, damit sie überhaupt für den Tag funktionieren. Die brauchen ihre Strukturen, müssen erstmal richtig hochfahren. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie du wartest die ganze Zeit nur in der Kabine, bis endlich alle da sind, bist schon grundgenervt und musst dann auf den Platz, dass du dann nicht 100% abrufen kannst.
Also 100%, das hast du perfekt beschrieben. Das ist halt, also jeder ist da anders und ich für mich einfach rausgefunden, wie ich ticke. Ich glaube, ich wusste das davor schon, wie ich ticke, aber du weißt ja auch nicht, wie die Dinge da sind, bevor du nicht den Schritt dann wagst. Deshalb, ich würde es auch immer wieder machen, aber ich hab für mich auf jeden Fall gelernt, worauf ich Wert lege einfach auch. Ja.
Du hast mir eben schon verraten und jetzt dürfen wir es ja auch hier offiziell sagen, du hast deinen Vertrag nicht verlängert dort, bist also nach einem Jahr jetzt wieder zurück in Deutschland, wartest noch, dass was weitergeht, wie es weitergeht mit dem Fußball, was für Angebote reinkommen. Was wäre so eine Wunschvorstellung von dir?
Ich habe tatsächlich gar keine Wunschvorstellung. Ich weiß auch gar nicht, ob es Deutschland werden wird oder ob ich das wollen würde. Ich bin einfach offen. Ich glaube, damit bin ich ganz gut gefahren die letzte Zeit. Aber auch die Entscheidung, die Vertragsverlängerung abzulehnen, war wirklich nicht leicht, weil es einfach, klar habe ich gelernt, was ich nicht möchte vielleicht im Arbeitsalltag, aber es war trotzdem eine unfassbar schöne Zeit. Ich habe unglaubliche Menschen kennengelernt. Ich hatte unglaubliche Mitspielerinnen, von Brasilianerinnen über Amerikanerinnen. Das war wirklich, möchte ich nicht missen. Deswegen brauchte ich auch erstmal Zeit, wirklich diese Entscheidung dann zu treffen, weil der Verein mir schon sehr, sehr wertschätzend gegenübergetreten ist und das ein sehr, sehr gutes Angebot auch ist, was ich auf dem Tisch liegen lassen habe. Aber ich mir da auch treu sein will und mich gut dabei fühlen will und auch als Mensch die Entscheidung treffen will und nicht nur als Fußballerin. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich auch auf das, was kommt, aber weiß noch nicht, was es ist.
Macht dich das ein bisschen nervös? Checkt man da eben jeden Tag fünfmal seine Mails, ob der Agent geschrieben hat, ob was Neues auf dem Tisch liegt?
Mich persönlich macht es nicht nervös, nur wenn ich wirklich mal in einem ruhigen Moment dann sitze und drüber nachdenke, ist es schon crazy, dass du teilweise einfach nicht weißt, wo du lebst, wo dein Leben stattfindet in 2 Monaten. Auf der anderen Seite ist das aber auch der Fußballer-Lifestyle, den ich mein ganzes Leben hatte. Also ich genieße jetzt einfach, dass ich ein bisschen freie Zeit habe, natürlich dann mit Freunden, wie jetzt den Kopf auch ein bisschen frei kriegen kann. Das tut einfach gut. Ich glaube, wenn man da nur mit sich selber versucht umzugehen, das ist einfach nicht so easy.
Meine Mama wird jetzt sagen, und ansonsten hast du ja auch noch das Jurastudium. Das hast du ja mal angefangen.
Nein, ja,
das könnte
genau,
man
das
ja
würde
auch
sie sagen.
Weitermachen.
Genau, das würde sie sagen. Ich habe mit dem Schritt nach Portugal entscheiden müssen, ob ich jetzt, ob ich ein Examen, also quasi in Deutschland bleibe, ein Examen schreibe und diese ganze Chose, wie ich es jetzt mal nenne, mache, oder ob ich jetzt nach Portugal gehe. Und ich habe ja obviously diese Entscheidung getroffen und habe mich auch sehr, sehr gut damit gefühlt, habe aber auch mit dem Jurastudium immer gesagt, also ich habe quasi den Grundbaustein fertig, aber habe ja das Examen nicht. Also ich bin ganz, ganz weit weg. Die Leute, die sich mit Jura auskennen, wissen, wie weit ich weg bin von einem Volljuristen. Ja. Weil das dauert, würde dann jetzt auch noch mal 3-4 Jahre dauern mit allem drum und dran. Und ich wollte mir diese besten Fußballjahre jetzt aber nicht nehmen, weil ich bin, mein Körper wartet nicht, mein Gehirn wartet. Ich glaube sogar, dass wenn ich Gehirnjogging, also sowas wie Jura in 5 Jahren mache, wäre ich wahrscheinlich noch besser darin. Das ist jetzt nicht mein Plan, das nochmal in 5 Jahren aufzunehmen oder so. Aber ich bin einfach in der Blüte als Fußballerin.
Wir machen hier im Podcast ja eigentlich immer unsere Rubrik die Taschenkontrolle, wo unsere Gesprächspartnerin normalerweise immer ihre Sporttaschen mitbringt. Jetzt ist bei euch die Saison schon vorbei. Wir sind hier nicht in Portugal. Du kommst nicht gerade frisch vom Training. Du hast aber eine andere Tasche für uns mitgebracht. Eine klitzekleine rote Umhängetasche. Und du meintest aber gerade zu mir, die ist irgendwie iconic. Jeder weiß, dass du die immer dabei hast.
Ja, die ist wirklich, das ist meine Signature Bag. Und die hat wirklich, ich sage euch, von First Class Flugzeug bis Odoni, okay, Odoni war es nicht, aber bis U35 in Bochum hat diese Tasche alles gesehen. Also die, man sieht das auch, wenn man es weiß, die hat wirklich alles durchlebt. Und die ist mini, aber da passt irgendwie so viel rein. Deshalb.
So, was da drin ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Hol sie mal her, die liegt hier gerade noch auf dem Tisch neben uns und dann gucken wir mal rein, was da drin ist in der Signature Bag von Manju Wilde. So. Ja, man sieht tatsächlich, sie hat die Farbe schon so leicht von schwarzen Klamotten angenommen.
Ja, ja.
Genau, sie hat so ein bisschen so einen Schwarzschimmer auf dem Rot.
Ich muss dazu auch noch sagen, das habe ich gerade Freddy schon erzählt, ich habe extra diese Tasche nicht jetzt aussortiert, um nur coole Sachen drin zu haben.
Du hast sie nicht zensiert.
Ich habe sie authentisch gelassen, genau. Also das Erste, meine Kopfhörer, Kabelkopfhörer, Bankkarte.
Die Bankkarte liegt einfach so in der kleinen roten Tasche, möchte ich dazu sagen. Ohne Portemonnaie oder sowas. Also da höre ich gerade auch schon wieder meine Mama, die sagt, Kind, das verlierst du doch direkt.
So lustig, für mich war das gerade so normal. Ich hätte nicht gedacht, dass du das kommentierst. Aber ja, jetzt wo du sagst, ja.
Die Bankkarte, einfach so.
Die sieht auch nicht mehr so gut aus. Ja, könnte eine Hülle vertragen. Ich habe immer Zahnseide oder so einen Zahnstick. Immer. Das ist meine Obsession. Ein bisschen Bargeld.
Liegt auch einfach so in der Tasche drin. Okay, ich merke schon jetzt, warum du die Tasche immer dabei hast, weil das quasi wie ein riesiges Portemonnaie ist.
Lippenpflege, so Lipgloss, Lippenpflege. Tampon, Von der FC-Aufstiegsfeier, das Band.
Ach, das ist ja cool, ein schwarz-weißes Partybändchen vom FC, von den Männern, vom Aufstieg. Ach, aus dem Flamingo Royal auch noch. Ach, ja, das muss man kurz sagen, für alle, die sich in Köln nicht so in der Partyszene auskennen. Flamingo ist der absolute Abrissabend. Also wenn man da hingehen will, dann muss man schon erstmal ein bisschen Schlange stehen und danach ordentlich abgehen können.
Ich wusste nicht, dass ich das danach drin habe. Ja, das war, die Aufstiegsfeier war im Heising eigentlich und wo da die Lichter ausgingen, ging es dann ins Flamingo. Und Fun Fact, das war das erste Mal, dass ich in beiden Clubs war in Köln. Und das war jetzt, wo ich wieder zurückgekommen bin.
Ja, das musst du jetzt ja sagen.
Aber ja, lustig.
Ist also eskaliert ein bisschen drin. Die Party.
Das ist auf jeden Fall eskaliert, wie es auch sein soll. Der FC aufsteigt natürlich und eine Spange.
Eine Haarspange noch, ja. Eine silberne.
Und 2-3 Euro Münzen sind da noch drin. Das war's.
Was bedeutet denn Heimat eigentlich für dich? Also würdest du sagen, Bremen ist deine Heimat, weil du da aufgewachsen bist? Oder Köln ist deine Heimat, weil du sagst, hier habe ich mich heimisch gefühlt? Ja. Oder?
Das ist eine gute Frage. Also meine Heimat an sich bin auf jeden Fall ich selber. Das habe ich gelernt. Also da, wo ich bin, wenn mich jemand fragt, wo ist dein Zuhause, ist das da, wo ich wohne. Aber ich glaube, keine Stadt gibt mir so ein Gefühl wie Bremen, wo ich aufgewachsen bin.
Aber ich finde die Formulierung auch schön, die du gerade gemacht hast. So viel zum Thema, du findest die richtigen Worte nicht auf Deutsch. fand ich sehr schön, so Heimat ist da, wo ich bin. Ja. Ist das etwas, was du vielleicht auch von deinem Papa gelernt hast, der ja indische Wurzeln hat und ja mit Mitte 20 oder so, glaube ich, nach Deutschland gekommen ist?
Oh wow, ja. Ja, jetzt wo du sagst, also ich habe nie so drüber nachgedacht, wo das vielleicht herkommt. Aber ja, auf jeden Fall, klar. Ich glaube, jeder, der sein Land verlässt, muss irgendwie die Heimat ja in sich selber finden. Und da habe ich, was das angeht, auf jeden Fall hundertprozentig viel von ihm gelernt, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Also ich wurde sehr westlich deutsch erzogen, wenn man das so nennen kann, von Küche über Manieren, über
Pünktlichkeit.
Pünktlichkeit, ja, das ist ja auch lustig. Ich vereine ja zwei sehr unterschiedliche Kulturen in mir. Aber was so Pünktlichkeit und so angeht, bin ich wirklich ja, da kriegt man mit meinem Papa dann auch mal nicht die Krise. Es ist schön, dass eine Kultur auch so anders sein kann. Und wenn man die Menschen liebt, dann verzeiht man das ja auch. Das ist ja auch nicht.
Aber er kommt schon immer zu spät.
Er kommt nie pünktlich. Also er kommt nie pünktlich. So sehr, dass ich mich frage, wie meine Mama das damals so. Also wie ging das? Naja, yeah. Aber ich genieße das, dass es so unterschiedlich natürlich auch ist. Und dann je älter ich wurde, desto mehr Interesse habe ich natürlich auch wegen meines Aussehens. Also jeder, der mich neu kennenlernt, sagt ja, du bist aber nicht ganz deutsch, ne? Und dann kommt es natürlich, also klar, und irgendwann, wenn du dann selber drüber nachdenkst, wo ich dann Teenie-Alter war, dann denkst du auch, ja, also ganz offensichtlich bin ich ja nicht ganz deutsch und habe so ein großes Interesse natürlich dafür entwickelt oder ist in mir gewachsen, wie, wo ich herkomme, warum ich so bin, wie ich bin. Das war schon immer meine Obsession, rauszufinden, warum ticke ich so, warum mache ich die Dinge so. Und dann natürlich auch sehr in diese indische Kultur eingetaucht und finde mich in super vielen Dingen natürlich auch wieder.
Wenn du es jetzt schon sagst, du bist sehr interessiert daran, rauszufinden, wie du bist, warum du so bist, wie du bist und sowas. Man merkt das, finde ich, bei dir so extrem, dass du ganz viel so auf dich hörst, so was sagt dein Körper, was sagt dein Geist, was willst du wirklich? Also wir haben im Podcast schon viele Sportlerinnen kennengelernt, die uns auch gesagt haben, dass sie am Anfang mit dem Sport sich selbst auch so ein bisschen Selbstwertgefühl verschaffen wollten, Anerkennung auch wollten. Und dass Sportlerinnen gesagt haben, viel zu lange haben sie sich selbst über das Außen definiert. Bei dir habe ich das Gefühl, ist absolut anders. Das ist so wirklich so, es kommt alles so aus dir heraus.
Oh, das ist so schön. Nein, ich glaube, da hast du den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen. Mein größtes Bestreben ist, klar, die beste Fußballerin zu sein, aber ich will am Ende meines Lebens oder am Ende meiner Karriere, dass die Menschen sagen, die war ein guter Mensch, die war der beste Mensch, der sie sein konnte, weil ich glaube, dass ich nur dann auch die beste Fußballerin sein kann.
Klingt aber gleichzeitig auch so, als wärst du manchmal streng mit dir, nicht nur als Fußballerin, sondern eben auch als Mensch, dass du immer denkst, okay, ich muss eigentlich immer so die beste Version meiner selbst sein. Kannst du auch mal locker lassen und ich sehe hier nochmal das Partybändchen aus dem Flamingo und auch einfach mal im Flamingo Gas geben und chillen und nicht überlegen, wie du die optimale Version deiner selbst bist?
1000%. Ich glaube, dass die Zeit, wo ich quasi streng mit mir war und mein Charakter sozusagen für mich gebildet habe, die ist vorbei in dem Sinne, dass ich mir Dinge verbiete. Ich habe sie mir nie aktiv verboten, aber so mein Anfang 20er, während meiner Karriere war ich super so. Also ich mache das und das und das nicht. Ich habe nie nicht mal ein Glas Wein getrunken und so. Ich brauchte das aber irgendwie auch nicht und war halt unfassbar diszipliniert. Und jetzt, wo ich mich dann selber gefunden habe, glaube ich, dass ich so sehr mit meinem Verhalten im Reinen bin, dass ich einfach ich selbst in dieser Situation auch sein kann. Also ich denke jetzt nicht drüber nach bei einer FC-Aufstiegsfeier, was denkt jetzt jemand, weil die ist doch eigentlich diszipliniert oder so. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Wir haben jetzt Sommerpause und jeder, der mich kennenlernt als Fußballerin, weiß auch, ich bin unfassbar professionell, wenn es drauf ankommt. Immer pünktlich. Aber du musst das ja auch mal loslassen können. Ja. Und das ist am Ende ja das, was deinen ganzen Charakter formt. Sonst kennst du ja nur dich als Fußballerin, als Disziplinierte. Und ja, du siehst mich auch dann auf einem Tisch im Flamingo tanzen. Meine Mitspielerinnen würden jetzt auch schmunzeln, wenn ich sagen würde, nein, weil das ist, ich glaube, es gibt Momente, da musst du das einfach mal loslassen. Ja. Und ich weiß, dass ich das dann ruhigen Gewissens auch machen kann, weil ich niemals jemandem Böses tun würde. Ich würde niemals jemanden verurteilen, der es macht. Ich bin dann auch ja einfach nur ich. Und wenn das dann jemanden stört, obwohl ich niemanden angreife, dann ist das euer Problem sozusagen, ne? Aber ich weiß, dass ich einfach ich sein kann, weil ich so sehr darauf bedacht bin, dass das okay ist. So, ich bin damit wirklich im Frieden. So, deswegen kann ich sowohl auf dem Platz alles geben, als auch auf einem Tisch tanzen. Das geht einher, ja.
So, jetzt am Ende frage ich ja hier immer meine Gesprächspartnerin, was würdest du sagen, hast du aus dem Sport fürs ganze Leben gelernt?
Ich glaube, aus dem Sport habe ich fürs Leben gelernt, dass es egal wo immer um die Menschen geht. Um nichts anderes. Es geht nicht darum, ob du die Medaille gewinnst, sondern es geht darum, diese Connection zu deinen Mitspielern zu haben und das dann gemeinsam zu machen oder auch als Einzelsportlerin. Es geht nicht darum, diese allergrößten Erfolge zu haben, sondern es geht darum, mit wem du diese Reise bestreitest. Und das ist ja im Leben auch so. Und das habe ich jetzt in Portugal auch wieder ein bisschen gemerkt, dass wenn du vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen einsamer oder ein bisschen mehr mit dir selber bist, der Situation vielleicht geschuldet, dass sich die Dinge nicht halb so schön anfühlen, wie wenn du sie teilen kannst. Und das ist, was den Sport am Ende ausmacht. Also ein Spiel zu gewinnen ist einfach schöner, wenn man sich danach in den Armen liegt und nicht, wenn ich nach Hause gehe und dann mit mir selber feiere. Und das ist, glaube ich, das, was mir der Sport gegeben und mir der Sport gelehrt hat. Und wie ich auch durchs Leben gehe, natürlich.
So, Manju, weil die Folge ja immer von meiner Gesprächspartnerin beendet wird. Bitte beende folgenden Satz. Ohne Sport wäre mein Leben
anders schön.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn ihr Fragen oder Kritik habt oder eine Bewertung da lassen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Ihr könnt auch immer ein Abo da lassen. Als letztes habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar der Podcast Lost Heroes. In diesem Podcast, da erzählt euch Host Milena Traube die spannenden Lebensgeschichten von bisher unbeachteten Helden. Zum Beispiel der mächtigste Pirat aller Zeiten war eine Frau. Der erste Autor der Menschheit war eine Frau. Milena erzählt euch auch die Geschichte von Lotte Specht, die 1930 den ersten deutschen Damenfußballclub gegründet hat. Sie hat quasi den Grundstein dafür gelegt, dass Sportlerinnen wie Manju Wilde ihre Karrieren starten konnten. Lost Heroes, den Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der ARD Audiothek.